Und zwar möchte ich Ihnen zwei Bücher vorstellen im Rahmen dieses Seminars. Und zwar heute eins über die Geopolitik und am Dienstag ein Buch, das wahrscheinlich mal als Buch über die Subjektpolitik bezeichnet wird. In beiden Fällen fragen sich die Autoren danach, wie das im ersten Plan, wie das Leben sich repräsentieren lässt. Und im zweiten Fall, wie das Subjekt sich repräsentieren lässt. Und obwohl ja relativ viel darüber geschrieben worden ist, finde ich persönlich, das sind die zwei interessantesten Bücher, die dieser Problematik sich annehmen. Und zwar beginne ich mit dem Leben, also mit der Biopolitik. Und es handelt sich um ein Buch, das Ihnen vielleicht bekannt ist, vielleicht nicht. Auf jeden Fall ist noch auf Deutsch, glaube ich, nicht erschienen. Erscheint aber demnächst, ist schon angekündigt. Das ist Homo Sacer von Giorgio Agamben. Wissen Sie, wie der Name schreibt? Also A-G-A-M-B-E-N, Giorgio Agamben. Das ist ein italienischer Philosoph, der sowohl in Paris wie auch in Amerika lehrt. Und ich glaube, insgesamt einer der interessantesten Autoren unserer Zeit ist. Und das Buch finde ich ja wirklich brillant. Und obwohl ich mit dem Buch nicht einverstanden bin, aber so, natürlich brillant. Und möchte eben deswegen vorstellen. Und das zweite Buch haben wir kurz angesprochen, allerdings ohne wirklich in die Tiefe zu gehen und die Theorie wirklich zu entwickeln und präsentiert zu bekommen, nämlich das Buch von Alain Badiou über den Apostel Paulus. Ich weiß nicht, ob das Buch ins Deutsche übersetzt worden ist oder nicht. Auf jeden Fall die ganze theoretische Unterfütterung sozusagen und der ganze Ansatz und so weiter versteht man nur dann, wenn man sein Hauptwerk kennt, Lettre à l'Evénement, sein Ereignis. Und dieses ist nicht ins Deutsche übersetzt, denke ich. Und relativ wenig bekannt. Eigentlich Badiou ist sehr bekannt geworden in letzter Zeit. Er ist sozusagen der Name im internationalen Philosophiebetrieb heute. Und sozusagen alle versprechen sich von diesem neuen Star, obwohl er ein ziemlich alter Mann ist, ja, muss man schon sagen, dass er Derrida ablöst als der wichtigste Philosoph unserer Zeit. Jetzt sozusagen, das ist so allgemeine Meinung jetzt. Es gibt so sozusagen jetzt Studienkurse zu Badiou und Konferenzen zu Badiou und das zu Badiou, jenes zu Badiou. Wobei man sich vor allem bezieht auf die letzten Publikationen, die letzten zwei, drei Jahre zu lesen sind und übersetzt worden sind. Seine eigentliche philosophische Untersuchungen sind beinahe unbekannt, merkwürdigerweise heutzutage. Und vor allem Lettre à l'Evénement ist so ein schwer lesbares Buch. Ich habe schon eine gewisse Kraft investiert, allein in die Lektüre. Aber mit einem gewissen Vorzug, dass ich Ihnen einige Lesefrüchte dann präsentieren kann. Und das tue ich ja eben am Dienstag. Ich beginne aber heute mit Giorgio Agamben. Und die Frage, die er stellt, ist ja die tatsächlich genuin biopolitische Frage. Das heißt, wie repräsentiert man das einfache Leben, also das Leben schlechthin. Und sein Ausgangspunkt besteht darin, dass er sagt, dass das praktisch ein Problem ist, das generell erst in letzter Zeit auftaucht. Warum in der letzten Zeit, das sagt er am Ende des Buches und beginnt mit einer Vorgeschichte und mit der Entwicklung einer gewissen begrifflichen Apparatur, die er dann verwendet, um sozusagen zu versuchen, diesen Begriff des einfachen Lebens und der Repräsentation des einfachen Lebens als solches zu denken und zu beschreiben. Und er beginnt damit, dass er sagt, dass das ist so ein gelehrtes Buch, ja, was auch ein bisschen ärgerlich ist, aber trotzdem auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder wiederum interessant. Ja. Beginnt tatsächlich mit der Antike und mit der Frage, wie bestimmte Begriffe, die das Leben bezeichnen, wie diese verwendet worden waren. Und er stellt fest, dass von Anfang an es zwei Begriffe gebräuchlich waren, und zwar Bios, das ist sozusagen das Leben, davon kommt Biologie und so weiter, und Zoe, und das ist das Leben schlechthin. Und dieses Zoe als Leben schlechthin wird nie auf die Menschen angewandt. Das heißt, dieses Leben schlechthin bezieht sich entweder auf Tiere oder eigentlich auf Tiere oder in seltenen Fällen und gerade bei Aristoteles auf Gott. Er sagt, dass das Leben Gottes ewig glücklich ist und verwendet nicht Bios, sondern Zoe als Bezeichnung des Lebens Gottes. Das heißt, in beiden Fällen handelt es sich um das Leben, das nicht repräsentiert ist und vor allem nicht politisch repräsentiert ist. Es gibt eine einzige Ausnahme, aber diese Ausnahme bestätigt die Regel. Das ist dieses Zoon-Politikon von Aristoteles auch, wo er bezeichnet den Menschen als politisches Tier, um das den Menschen von anderen Tieren zu unterscheiden. Dann aber, wenn er über das Leben von Menschen spricht, auch im gleichen Traktat und sonst wo, verwendet er das Wort Bios. Das heißt, politisch repräsentiertes Leben und politisch nicht repräsentiertes Leben waren für Griechen völlig unterschiedliche Begriffe. Das heißt, die Frage danach, wie das einfache Leben repräsentiert werden könnte, kann sogar nicht formuliert werden im Sprachgebrauch des Klassischen. Wenn aber überhaupt über das Leben gesprochen wurde, er zitiert wieder Aristoteles und andere Autoren dieser Tradition, er sagt, dass sie folgen sozusagen der Anweisung von Aristoteles, der sagt, dass der Mensch ist zum Leben geboren, aber existiert, um gut zu leben. Und das hat sozusagen die Richtung gegeben für die ganze Diskussion bis heute. Das heißt, die Diskussion darüber, was das gute Leben ist. Das gute Leben ist das Leben in Aktion oder das gute Leben ist theoretisches Leben in Kontemplation. Das gute Leben, wenn man sich modisch gekleidet oder gut isst und Fitness macht. Also bis Aristoteles, von Aristoteles bis heutiger Fernsehen und Zeitschriftenkultur und Fashionkultur und so weiter, geht es um das gute Leben. Um die Frage, wie man ein gutes Leben führt. Nun, wie man überhaupt lebendig ist und was es bedeutet, abgesehen vom Ideal des guten Lebens, einfach lebendig zu sein. Diese Frage wird generell nicht gestellt. Und so sagt Agamben, dass im Grunde die Frage nach dem Leben war von zwei Autoren gestellt, erst im 20. Jahrhundert, und dann, wie gesagt, erklärte, warum diese Frage erst im 20. Jahrhundert überhaupt auftaucht. Und das ist zunächst einmal in späteren politischen Schriften von Hannah Arendt, ich komme noch darauf, aber auch in späteren Schriften, biopolitischen Schriften oder vielmehr Vorlesungen, also keine Schriften, bezeichnenderweise von Michel Foucault. Und er beginnt eben mit Foucault, weil er sagt, dass der Foucault war der Erste, der auf der theoretischen Ebene das Verhältnis zwischen System der Politik auf der einen Seite, gesellschaftspolitische Position auf der einen Seite und dem einfachen Leben auf der anderen Seite dieses Verhältnis thematisiert hat. Nun aber meint er, dass er erstens dieses Verhältnis gar nicht thematisiert hat im Endeffekt, hat nur darauf hingewiesen, dass dieses Verhältnis existiert. Und zweitens, wenn man schon in der von Foucault angegebenen Richtung weiterdenkt und sich fragt, was kommt eigentlich raus, wenn man sich diese Frage stellt in Foucaultschen Perspektive, dann ist die Antwort falsch. Und so geht er von der Fragestellung, die von Foucault eröffnet worden war, meint aber, dass die Perspektive theoretisch nicht adäquat ist und auch das Ganze nicht ausgeführt worden war. Und zwar an einem bestimmten Punkt, und das ist eben der Punkt, an dem er ansetzt. Er meint, dass Foucault der Erste sich die Frage gestellt hat, was ist das Verhältnis, wie gesagt, zwischen einem System der Repräsentation, das Leben, das politische Leben ist im Wesentlichen ein System der Repräsentation der einen Seite und dem einfachen Leben auf der anderen Seite. Aber er hat im Grunde nicht gezeigt, der Punkt, an dem beide ineinander greifen. Das heißt, bei ihm bleibt sozusagen das Staatliche interessanterweise völlig ausgeschlossen. Er sagt, ich werde nicht mich beschäftigen mit der traditionellen Problematik der Souveränität, der staatlichen Verfassung, der geltenden Gesetze, der offiziellen politischen Ordnung, das alles, was man traditionell mit der Problematik der Macht und der Politik verbunden hat. Stattdessen werde ich mich damit beschäftigen, wie sozusagen die Lebensprozesse in der Moderne verlaufen und wie das Leben in der Moderne gestaltet wird. Und dann werde ich mich fragen, wie die Machtverhältnisse auf dieser Ebene funktionieren. Nun sagt Agamben, dass dieser Aufschluss des offiziell Repräsentativen, sozusagen dieser Aufschluss der Problematik der Souveränität, der Verfassung und so weiter und so fort, dass dieser Aufschluss dazu geführt hat, dass Foucault eigentlich nie die Frage stellt, was nach der Korrelation zwischen dieser offiziellen verfassungsmäßigen Souveränität auf der einen Seite und der Machtausübung auf der Lebensebene auf der anderen Seite. Das heißt, er sozusagen lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Mechanismen der Macht auf der Ebene des Lebens selbst, eine Aufmerksamkeit, die immer gerichtet worden war auf die Problematik der Souveränität in der Verfassung oder geltenden Gesetze, schließt aber dann wiederum diese offizielle Repräsentationsproblematik aus. Und so bleibt eigentlich die Frage nach der Korrelation zwischen dieser Machtvorgänge auf der Lebensebene und Mechanismen der Repräsentation unbeantwortet. Und das ist eben die Frage, die Agamben sich stellen will. Das heißt, er will sich die Frage stellen, wie das Leben und das, wie mit einfachen und was mit einfachem Leben passiert. Also wie diese ganze Machtverhältnisse und diese ganze Lebensvorgänge im Sinne der Souveränität, im Sinne der Verfassung, im Sinne der geltenden Gesetze und im Sinne der offiziell gesetzten funktionierenden politischen Ordnung, wie sie in dieser Ordnung repräsentiert werden. Also nicht so, wie Foucault die Frage stellt, nach der einer relativen Autonomie des Lebens in Bezug auf die Politik, was im Grunde diese Trennung zwischen Zoe und Bios noch einmal bestätigt. Also ganze Bios bleiben sozusagen im Politischen gefangen. Und dann wird die Sphäre des Lebens selbst, also des einfachen Lebens, bare life, ja, in englischer Weise, unabhängig davon wieder verhandelt, sondern die Frage ist eben an die Frage der Repräsentation des Lebens im politischen System. Nun, er beginnt mit einer gewissen, um diese Frage zu verhandeln, mit einem gewissen historischen Überblick, der nicht uninteressant ist. Und zwar der Ausgangspunkt für ihn ist die Lehre von Carl Schmitt über die Souveränität. Also er fragt sich, also wenn man die Frage stellt, die ja Foucault nicht stellt. Wie sieht aus das Verhältnis zwischen politischem Schlechthin und einfachem Leben schlechthin? Dann muss man zunächst einmal klären, was ist das politische Schlechthin? Dann muss man klären, was ist das Leben schlechthin? Was ist das einfache Leben? Und dann die korrelieren sie. Und so ist das Buch aufgebaut. Im ersten Teil wird die Frage nachgegangen, was ist die Souveränität? Im zweiten Teil, was ist das einfache Leben? Und im dritten Teil, also im Schluss, wie korrelieren sie? Und als Ausgangspunkt für die Fragestellung, was ist die Souveränität, nimmt er, wie gesagt, Carl Schmitt. Und Carl Schmitt definiert das Politische schlechthin, wie wir wissen, dass Souverän ist derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Ja, das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass der politische Theorie von heute das danach fragt, was das genuin Politische ist, geht von dieser Schmidtschen Definition aus. Souverän ist derjenige, der über den Zustand, der Ausnahmezustand entscheidet. Und dann fragt Agamben, was ist der eigentliche Ausnahmezustand? Was ist die Souveränität? Was die Entscheidung? Und so weiter und so fort. Und stellt praktisch relativ früh, also nicht ganz am Anfang, aber ich möchte das am Anfang zitieren. Wo war es doch? Ah ja. Er sagt, dass ich glaube, ich kann das auf Englisch lesen, ja, ohne deutsche Übersetzung. Er übersetzt ein Gedicht von Pindar aus dem Griechischen, in dem das Wort Souveränität und Recht und so weiter, diesen Zusammenhang zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt auftaucht, im griechischen Original, und dann übersetzt er ins Englische. The Nomos, also das Gesetz, sovereign of all, of mortals and immortals, also alle Varianten des Lebens, sei es ein sterbliches Leben oder ein sterbliches Leben, leads with the strongest hand, justifying the most violent. I judge this from the works of Hercules. So die erste Bestimmung des Gesetzes ist die Fähigkeit des Gesetzes, sich durchzusetzen durch die maximale Gewalt. Also das Gesetz ist das, was ursprünglich mit maximaler Gewalt durchsetzt, und der diese maximale Gewalt ausübt, der sozusagen etabliert das Gesetz, und derjenige, der das Gesetz etablieren kann, als the most violent, als der gewaltigste von allen, der ist der Basileus, der ist der Souverän. Das heißt, das Gesetz, um etabliert zu werden, muss, wie Agamben sagt, außer sich selbst sein. Außer sich selbst sein. Das heißt, das Gesetz kann sich nicht gesetzlich durchsetzen. Das ist ja der Ausgangspunkt. Auf der einen Seite ist also das Gesetz die Regel. Wenn wir in einer geregelten politischen Gesellschaft leben, das sind die meisten Fälle, mit denen wir konfrontiert sind, durch diese Regel geregelte Vorgehen. Ab und zu passiert es Folgendes, dass dieser geregelte Ablauf des gesetzlichen regulierten Lebens unterbrochen wird. Das ist der Ausnahmefall. Die Frage ist, wer sagt, dass dieser Fall ein Ausnahmefall ist? Das ist für Carl Schmitt die grundsätzliche Frage. Ein gutes Beispiel ist sozusagen, und ich komme noch einmal auf dieses Beispiel, weil das ist das Beispiel eigentlich für das Buch, obwohl sozusagen das Ereignis ist ja später eingetreten, das ist der 11. September. Das war eine Situation, von der man so und so urteilen konnte. Attentate gibt es ja immer, Selbstmordattentate gibt es ja auch immer, so viele Menschen sterben auch immer. Jede zwei Monate in Amerika sterben so viele Menschen wie Twin Towers. Niemand nimmt das besonders zur Kenntnis. Das konnte man als Regelfall gesehen werden. Oder ein Fall, der ein Regelfall ist. Ja. Nun hat Bush gesagt, dieser Fall ist kein Regelfall, sondern dieser Fall ist ein Ausnahmefall. Und Ausnahmefall muss mit Ausnahmen, Maßnahmen begegnet werden. In diesem Sinne, Bush hat sich erwiesen als souverän im Sinne von Carl Schmitt. Das heißt, er hatte Macht, Fähigkeit, Willen und Voraussetzungen politischer, militärische, gesellschaftliche, ökonomische Voraussetzungen, um bestimmte Fälle zu bewerten als Regelfälle oder Ausnahmefälle. Alles, was Bush entschieden hat, danach, war schon irrelevant. Ja, irrelevant war allein die Einschätzung und die Fähigkeit zu dieser Einschätzung, also Legitimierung zu dieser Einschätzung. Weil wenn jemand andere gesagt hätte, das ist kein Regelfall, sondern Ausnahmefall, oder gesagt hätte, es ist kein Ausnahmefall, sondern Regelfall, daraus hätte nichts gefolgt. Souverän ist also derjenige, der diese Unterscheidung zwischen Regelfall und Ausnahmefall in einer Weise treffen darf und tatsächlich trifft, dass dieser Ausnahmefall tatsächlich zu Ausnahmefall wird. Das heißt, die Attacke auf die Twin Towers ist ja nicht an sich ein Ausnahmefall, sondern ist Ausnahmefall geworden, dadurch, dass der Bush entschieden hat, dass es Ausnahmefall ist. Das ist die Souveränitätsbestimmung nach Carl Schmitt. Nur die Frage ist, und das ist die entscheidende Frage, um die es sich dreht, und wo im Grunde die ganze Argumentation von Agamben dreht. Ja? Sie wird nur klarer, klarer mit der Zeit, ja, wenn man das Buch liest. Aber der Punkt ist schon hier angelegt, in diesem Kommentar zu Pindar. Die Frage ist die folgende. Wenn ich nicht ein Regelfall habe, sondern die Summe der Regelfälle, das heißt, wenn der Regelfall nichts anderes ist, als dass ich eine gewisse Regel auf diesen Fall appliziere, dann ist es ein Regelfall. Oder ich sage, das ist ein Ausnahme. Was ist aber diese Applizierung des Regels? Diese verfassungsmäßige, gesetzmäßige Anwendung einer Regel ist selbst ein Ausnahme. Denn wenn wir das Tierische in Betracht ziehen und wenn wir sagen, dass, ja, nicht wahr, dass der Mensch nur ein Tier ist unter vielen anderen, dann ist die verfassungsmäßige Anwendung einer gewissen Regel auf eine gewisse Population ein Ausnahmefall. Unter den Bedingungen des einfachen Lebens. Ja, das heißt, der Regelfall, wenn wir Carl Schmitt denken, dann denken wir so, regelmäßig tritt der Regelfall, ausnahmeweise tritt der Ausnahmefall. In der Regel ist es geregelt, in Ausnahmefällen ist es Ausnahme. Die ganze sozusagen Argumentation des Buches, und das ist ja der Versuch, das wahre Leben sozusagen, einfache Leben zu denken, ja, gründet sich an dem Buch, ist das umgekehrt, umzukehren, um zu sagen, ein normaler Fall ist der Ausnahmefall. Das heißt, der Ausnahmefall, in dem die Natur, das Leben unmittelbar herrschen und unmittelbar sich zeigen. Die Regelfall ist eine Ausnahme. Damit diese Ausnahme überhaupt möglich wäre, soll eine Macht dahinter stehen, die aber keine gesetzmäßige Macht ist, die ist ja eine souveräne Macht, die diese Ausnahmefall in dieser Ausnahmesituation, wobei der Mensch eine Ausnahme ist, der Mensch als solche ist eine biologische Ausnahme. Es ist kein Zoe, also kein Tier, sondern ein Bios. Damit dein Leben anders verstanden wird als das Leben schlechthin, muss eine gewisse Kraft sich souverän durchsetzen und für den Menschen eine Ausnahme schaffen. Und diese Ausnahme ist das Recht. Das Recht selbst also ist unrechtmäßig. Das Recht selbst ist eine Ausnahmeform und die Äußerung der Gewalt schlechthin. Ja, das heißt, der, der im Leben the most violent ist, also der gewaltigste und der rücksichtsloseste und so weiter und so fort, Der eben ist derjenige, der das Recht gründet. Und durch diese als Ausnahmefall im Leben, nur, zunächst einmal von Anfang an, sagt Agamben, dass die Modernität dazu tendiert, diese grundsätzliche Bestimmung des Rechts als Ausnahmefall transparent zu machen und die Unterscheidung zwischen Regelfall und Ausnahmefall aufzuheben. Das heißt, dem Tierischen mehr und mehr Chancen zu geben in einer rechtsmäßig geregelten Gesellschaft. Auf der Ebene des Sex wissen wir das. Ja? Und das war sozusagen das Terrain, an dem das Tierische als Recht gesetzt worden war. Und zwar, das ist nicht sein Beispiel, aber es ist zum Beispiel ein Beispiel, das stets im 19. Jahrhundert diskutiert worden war und hat auch mal mit Badiou was zu tun. Und jetzt wieder reflektiert bei Peter Gay in seinen letzten Publikationen, das ist die Macht und Kraft der Liebe. Macht und Kraft der Liebe war etwas, was am Ende des 18. Jahrhunderts und durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch als ein Ausnahmezustand interpretiert worden war. Also die Liebe ist ein Ausnahmezustand, der die geltenden Gesetze außer Kraft setzt. Wenn man die romantische Dichtung, wenn man auch die Gesetze des späten 19. Jahrhunderts liest und so weiter, zum Beispiel Verbrechen aus Passion, konnte man immer und zunehmend praktisch von der Strafe befreit werden, zumindest zum großen Teil. Das heißt, die Straftaten, die aus Liebe begangen sind, oder Eifersucht und so weiter, alles was mit Passionen zu tun hat, das war der strafmilde Umstand. Wir haben also eine Aussetzung der Gesetze, und zwar eine gesellschaftlich legitimierte Aussetzung der Gesetze im Falle der Liebe, das ist ganz klar, wo das einfache Leben, das heißt das einfache Verlangen, das einfache Leben, Grund genug sind, um das geltende Gesetz zu unterwandern und Ausnahmezustand und Ausnahmeregeln zu legitimieren. Das ist sozusagen die Rückkehr vom Gesetz, wie dieses Gesetz durch die Verfassung bestimmt wird, zum Naturgesetz oder Gesetz der Natur. Letztendlich, wie Agamben da sagt, zu Recht, hat Dessart ja, alle Konsequenzen daraus gezogen, wo er überhaupt fordert, alle Verbrechen aus Passion aus der Gesetzgebung überhaupt rauszunehmen und sozusagen die Leidenschaft als Art Ausnahmezustand im Grunde erklären, der einen straflos macht. Wir haben also eine grundsätzliche Ambivalenz zwischen dem Regelzustand auf der einen Seite und Ausnahmezustand auf der anderen Seite. Wenn in einer Perspektive, also in Schmidtscher Perspektive, der Ausnahmezustand ist sozusagen Einbruch der Natur in die Verfassung. Und zwar ein solcher Einbruch der Natur in die Verfassung, die von der Verfassung geregelt ist, als Möglichkeit ihrer Aussetzung, zeitweilige Aussetzung, dann ist die Verfassung selbst ein Ausnahmezustand in Bezug auf das Naturgesetz. In Bezug auf das Naturgesetz. Und in diesem Sinne bekommen wir einen ziemlichen Kreis, ja, wo sozusagen die Zwischenregel und Ausnahme Kann man vielleicht Licht anschalten? Sehen, was der Text ist. Zwischen Regel und Ausnahme nicht mehr unterscheiden kann. Und im Grunde ist die Modernität für Agamben ein zunehmendes Bewusstsein dafür, dass das Gesetz sozusagen durch die Kraft, es gibt so Kraft des Gesetzes, ja, dass die Kraft des Gesetzes selbst keine gesetzliche Kraft ist, sondern eine Naturkraft, die sich als die sich das Gesetz durchsetzt, selbst aber eine Kraft des puren Lebens ist. Und in diesem Sinne kann man schon andeuten und kann man schon verstehen, was das einfache Leben für ihn ist. Es ist ein gesetzloses Leben, in dem aber Gesetze durchgesetzt werden. Nun macht er einen gewissen Überblick über diese Geschichte der Durchsetzung des Gesetzes und der Reflexion des Naturgesetzes, und selbstverständlich macht er Sprung von Pindar zu Hobbes, und Hobbes ist selbstverständlich der Autor für ihn, weil bei Hobbes ist der Naturzustand ein Lebenszustand, ein Zustand des einfachen Lebens, in dem jeder gegen jeden kämpft, und aus diesem Kampf zwischen jedem und jedem entsteht dann eine Physis, eine physische Kraft, die ja den Nomos durchsetzt. Und der schlechte Autor ist für ihn selbstverständlich Plato, weil Plato ständig versucht hat, das Gesetz von der Kraft zu trennen. In allen Disputen zwischen Plato und Sophisten ist er auf der Seite des Sophisten, die eben diese Untrennbarkeit zwischen Gesetz auf der einen Seite und realen physischen Kraft auf der anderen Seite thematisiert, behauptet, thematisiert haben. In diesem Sinne schließt er auch an die Texte wie Kritik der Gewalt von Benjamin, sehr explizit darüber schreibt, dass das Gesetz an sich ungesetzlich ist, und sozusagen, dass die Polizei über das Gesetz steht hier, aber das Gesetz ist eigentlich von der Polizei geschaffen und nicht die Polizei für das Gesetz und so weiter und so fort. Also für ihn ist das Gesetz ein Ausdruck der puren Gewalt, der in sich selbst ungerechtfertigt ist. Das gleiche ist Hannah Arendt über die Revolution, auf Englisch geschrieben, so On Revolution, wo Hannah Arendt genauso argumentiert und meint, dass die staatliche Souveränität ihren Ursprung in der puren Gewalt hat. Dann geht es zu Antonio Negri, das ist mehr oder weniger offensichtlich, dass es in die gleiche Richtung geht. Und am Ende zu Kafka und Derrida. Nämlich sagt ja Agamben, dass unsere Zeit, unsere konkrete Zeit, moderne Zeit und Zeit, in der wir leben, ist die Zeit der Unterscheidbarkeit zwischen Ausnahme und Regelfall. Das bedeutet, und das ist der Grund, warum wir eigentlich die Frage nach dem einfachen Leben jetzt stellen. Wir stellen die Frage nach dem einfachen Leben, weil wir im einfachen Leben politisch leben. Unser Leben ist ein einfaches Leben geworden, weil wir keine Unterscheidung mehr zwischen Recht und Unrecht treffen können. Und er nimmt als Beispiel zunächst einmal Kafka. Bei Kafka ist es ja ganz klar, wo alles, was mit dem Held passiert, gleichzeitig ein Lebensumstand, ein Zufall ist und gesetzlich geregelt. Er sagt, dass die Genialität von Kafka besteht eben darin, dass er die moderne Situation beschrieben hat als eine Situation, die er charakterisiert als Geltung ohne Bedeutung. Das heißt, die Gesetze gelten, aber die haben keine Bedeutung. Und das ist das moderne Leben und das ist das Gesetz des einfachen Lebens. Ja, weil der einfach lebende Individuum sieht in seinem Leben keine Bedeutung. Es gibt keine Bedeutung außerhalb des Lebensprozesses selbst. Das heißt, der Mensch ist unter dem modernen Gesetz zu einem Tier geworden, bei dem die Existenz selbst von einer gesetzlich geregelten Existenz sich nicht mehr unterscheidet. Das ist übrigens, er zitiert nicht Dostoevsky oder Tolstoi, die aber das ziemlich früh gemerkt haben. Tolstoi schreibt hier an vielen Stellen, dass das Leben ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Dass wir einfach leben und dass der Leben hat seinen Sinn längst verloren. Und nach dem Sinn des Lebens zu fragen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Wir müssen also sagen, wir leben einfach. Einfaches Leben ist das Leben, ist unser Leben, weil dieses Leben keine höhere Bedeutung, keine höhere Relevanz, keine kulturelle Relevanz hat, abgesehen von der physischen, tierischen Existenz selbst. Und das ist ja sozusagen das Leben, wie dieses Leben in Kafka beschrieben wird. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, um das zu verdeutlichen, was er meint, ein Tier wie etwa eine Kuh. Ja, wir haben oft dieses Tier zitiert. Zum Beispiel eine Kuh kann überfahren werden, kann getötet werden, kann auch gut weiterleben von ihrem eigenen Tod bis zu einem Tod, kann glücklich leben, unglücklich leben und so weiter. Mit diesem Kuh kann alles Mögliche passieren. Das hat alles keinen Sinn für die Kuh. Das heißt, die Kuh sieht ihr Leben nicht als etwas, was eine Bedeutung, einen Sinn hat, von dem das, was mit ihr passiert, abgeleitet werden kann. Zum Beispiel, die Kuh wird gesehen als Überträger von BSE. Und dann werden diese Hunderte oder Tausende oder Abertausende von den Kühen verbrannt. Getötet und verbrannt. Wir, von unserer Perspektive, von der Perspektive der Souveränität, wir sehen zum Beispiel einen Unterschied zwischen einer Kuh, die zufällig gestorben ist, zum Beispiel von einer Zugüberfahrung oder was auch immer, oder einfach was Schlechtes gegessen und gestorben. Weil dieser Fall bezieht sich auf einfaches Leben der Kuh. Ja, da steht nichts dahinter, hat keine Bedeutung. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir nehmen diese Kuh und verbrennen diese Kuh, weil die EU Regelwerk so funktioniert, dass die Kühe bestimmter Herden und so weiter umgebracht werden sollen, verbrannt werden sollen, damit sie besser nicht übertragen. Für uns macht das einen großen Unterschied. Da gibt es ja ganz geregeltes System, da gibt es ja. Dieses Ereignis hat Bedeutung. Für die Kuh gibt es keinen Unterschied. Die Kuh unterscheidet nicht zwischen getötet und verbrannt werden auf der Ebene des höheren Sinnes, also der Entscheidung von EU-Kommission, und einfach überfahren werden von irgendwelchen Zug. zunehmend sind wir in der gleichen Situation. Zum Beispiel, ich gehe in World Trade Center arbeiten und sitze da. Da rast jemand und ich bin tot. Kann man sagen, das hat eine höhere Bedeutung, weil es ist Kampf zwischen Christentum und Islam ist oder was auch immer. Mein Leben und mein Tod hatte dadurch eine Bedeutung. Es könnte ein anderes Gebäude sein. Das könnte zum Beispiel zufälligerweise ein Flugzeug reinstürzen, aus irgendwelchen technischen Unzulänglichkeit. Das könnte ein Meteorit einschlagen und so weiter. Auf einer gewissen Ebene können wir nicht unterscheiden, und zwar grundsätzlich nicht unterscheiden, ob das, was mit uns geschieht, uns auf der Ebene einer Entscheidung geschieht, einer souveränen Entscheidung, die rechtmäßig gefallen ist und eine Bedeutung hat, oder einfach zufällig, ja, dass der einfach auf der Straße gehe und mir ein Stein auf den Kopf fällt, weil die Steine fallen ab und zu auf den Kopf. Ja. Auf der anderen Seite kann man irgendwelche Abgeordnete auch sagen, na schauen Sie, was für eine Qualität ist ja bei Ihren Häusern. Man muss doch neue Strafmaßnahmen und neue Regelungen einführen, damit den Leuten nicht die Steine auf den Kopf fallen. Ja. Dann führt man diese Regeln ein, da wird man von ihren Besten befahren, oder ich weiß nicht, was gerade dazu dient. Da war ein sehr gutes Beispiel ja, von Baudrillard, habe ich glaube ich schon zitiert, ja, dass damit die Blinden nicht auf der Straße überfahren, damit die Rollstuhlfahrer nicht Schwierigkeiten bei Überquerung der Straße bekommen, wurde sozusagen die Trottoirs, die Steige abgeschleift auf bestimmten Stellen. Und an diesen Stellen wurden die Blinden massenweise überfahren. Ja, das musste man zurückmachen. Weil sie haben es nicht mehr. Auf jeden Fall, was ist das, der Tod dieser Menschen? Ist das ein Ereignis? Ist es ein Zufall? Ist es ein politisches Versagen? Ist das schlechter? Wir können das nicht sagen. Wir sind in einer Situation zunehmend, in der die Gesetze als institutionalisierte Gesetze, politische Gesetze, mit dem Vorgang des einfachen Lebens zusammenfallen. Und interessanterweise meint Agamben, das war der Grund, und das mache ich doch, ja. Das war letztlich der Grund, warum ich Kant machen wollte, und das mache ich Kant im nächsten Semester. In diesem Semester konnte ich nicht mehr in Zeit mangeln. Wo er sagt, dass Kant im Grunde das schon theoretisiert hat, alles, indem er sagt, dass das Gesetz und die Moral ist eine bloße Form ohne Inhalt. Das ist das Gleiche, was man sagt, Geltung oder Gedanken. Das heißt, unser Leben, also das faktische Leben, hat eine Gesetzform, die gleichzeitig eine Naturform ist, wo diese Unterscheidung nicht mehr gefällt werden kann. Und dann sagt er, auch in ein bisschen baudrillardischer Sinne, sagt Agamben, na gut, der Derrida, der liest ja ständig Kafka und denkt, man muss auf den Messias warten. Ja. Da schreibt er, man muss auf den Messias warten, das messianische Zeitalter. Man muss angespannt bleiben, dann kommt der Messias und regelt das irgendwie. Sagt, das ist eine Misslektüre. Messias ist schon längst gekommen und das ist nach messianischer Zustand. Der Zustand, der Kafka beschreibt, ist gerade der Zustand des nachmessianischen Zeitalters, wo der Messias. Was ist die Funktion des Messias? Sonst Messias war, die Natur mit dem Gesetz gleichzusetzen. Ja? Und das ist es ja. Wir sind in einer Situation, wo wir das Naturgesetz vom verfassungsmäßigen Gesetz nicht mehr unterscheiden können. Ja? Das ist ein postmissionarischer Zustand. Und dieser postmissionarische Zustand ist eben dieser Zustand, in dem Ausnahmefall mit Regelfall identisch geworden sind. Und zwar auf beiden Seiten. Einbruch des Naturhaften in den legalen Zustand kann man nicht diagnostizieren mehr, wie bei Carl Schmitt. Aber auch umgekehrt, die Durchsetzung des Gesetzes kann man nicht diagnostizieren, wie Pindar. Wir sind in einer Situation der Unterschied. Das ist sozusagen eine theologisch-philosophische Dimension des Ganzen. Es gibt eine interessante Diskussion über Khrushchev, Bataille und Benjamin, also wie man auf diesen Zustand reagieren soll, mit Gelassenheit oder mit extremer Gewalt oder wie auch immer. Aber das erspare ich mir, das kann man auch lesen, wenn das Buch erscheint. Für mich ist es jetzt interessant, der zweite Schritt seiner Ausführungen. Es ist zwar, sagt er, ein allgemeiner Zustand der Unterscheidbarkeit, der die Moderne insgesamt charakterisiert. Das heißt, das einfache Leben ist für ihn der Zustand der Ununterscheidbarkeit zwischen Gesetz und Naturgesetz. Zwischen verfassungsmäßigen Gesetz und Naturgesetz. Wo alles, was gesetzlich verschrieben ist, als naturgesetzlich durchgesetzt und alles, was naturgesetzlich durchgesetzt, als gesetzlich verschrieben gelten darf. Ja. Das ist der. Na gut. Auf der anderen Seite aber meint Agamben, dass dieser allgemeine Zustand doch ein gewisser Paradigma hat und damit auch einen paradigmatischen Fall. Und dieser paradigmatische Fall ist der Homo Sacer. Er kommt ja zurück in die Antike. Jetzt aber nicht in die griechische Antike, sondern in die römische Antike. Und fragt sich, was das Homo Sacer ist. Nun, Homo Sacer, Begriff Homo Sacer war der Ausgangspunkt für die Souveränitätstheorien von Roger Caillois, von Bataille und Theorien der Sakralen von Durkheim und Moss. Seine These ist, die haben das alles missverstanden. Und zwar, die haben das dadurch missverstanden, dass sie das sakrale Opfer, assoziiert haben mit Homo Sacer. Und sakrale Opfer ist etwas, was auf der einen Seite Müll ist, das, was man wegwirft, und auf der anderen Seite sakral, in dem Sinne, dass es tabuisiert ist, nicht berührt werden kann, wie auch der Müll nicht berührt werden kann. Das heißt, wenn man Ordure, wenn man Müll mit einem sakralen Opfer vergleicht, dann kann man leicht feststellen, das gibt die gleiche Verbotung, die gleichen Behandlungsregeln des Umgangs damit. Und diese Linie der Beschreibung dieser Ambiguität der Sakralen beginnt mit Durkheim, de Moss, Bataille und bis Derrida. Bei Derrida gibt es sehr, sehr vieles über die Parallelität zwischen sakralem Essen zum Beispiel und Resten des Essens, die ja da beseitigt werden sollen. Nun, analysiert hier der Agamben die römischen Gesetze und kommt zu einem anderen Schluss. Denn ich einfach so zitiere, wie er ist. Ich bin kein Spezialist in römischem Recht. Ich weiß nicht, ob Agamben Recht hat oder nicht. Keine Ahnung. Ich kann nur seine Argumentation kurz wiedergeben, die darin besteht, die ist ja aber nicht interessant, die darin besteht, dass der Homo Sacer im Wesentlichen nichts anderes ist als nicht zustande gebrachtes sakrales Opfer. Es ist halt so, dass im römischen Gesetz gab es ja immer wieder sakrale Opfer, weil die Menschen wurden geopfert, auch Tiere wurden geopfert. Immer wieder aber ist es so vorgekommen, dass diese sakrale Opfer nicht funktioniert hat und die Menschen und Tiere überlebt haben. Dann, dieser Homo Sacer, also derjenige, der das sakrale Opfer überlebt hat, der durfte nicht zum zweiten Mal geopfert werden. Er aber hat auch gleichzeitig seine Bürgerrechte verloren. Und so gab es eine Klausur, dass jeder, der so einen Mensch trifft, und das ist eben Homo Sacer, diesen Menschen sofort umbringen soll, ohne aber das mitzuteilen und überhaupt sozusagen das bekannt zu machen, einfach beseitigen. Und es gab verschiedene Geschichten, auch die überliefert worden sind, von solchen misslungenen Opfern und den Menschen und Tieren, die dann auf diese Weise beseitigt wurden. Also die haben sofort, wo sie sozusagen ausgestoßen aus dem göttlichen Gesetz, also sie konnten eben nicht geopfert werden, sie wurden aber auch ausgestoßen aus dem menschlichen Gesetz, sie waren keine Bürger mehr, Bürgerrechte wurden ihm zunächst einmal aberkannt. Ja, das ist interessant. Vor der Opferung. Offiziell aber. Also sie wurden wie Tiere. Und er sagt, vogelfrei. Ja? Das heißt, auf der einen Seite absolut frei, auf der anderen Seite eine zufällige Vernichtung freigegeben. Und so, Homo Sacer ist der Mensch, der wie Agamben sagt, getötet, aber nicht geopfert werden kann. Auch nicht verurteilt werden kann. Das ist für ihn die einzige rechtliche Beschreibung des einfachen Lebens. Ja? Das heißt, jemand, von dem man nur sagen kann, dass er lebt, er ist nicht in der eingeschriebenen Sakralordnung, nicht eingeschrieben in die bürgerliche Ordnung, sondern er ist einfach da als Tier, als lebendiges Tier, der mit dem auch entsprechend verhandelt wird. Nun war es einmal etabliert, dieser Homo Sacer, wurde diese Homo Sacer-Regelung erweitert auf bestimmte Personen, die beseitigt werden sollten, ohne dass ihnen Prozess gemacht werden sollte, weil dieser Prozess wäre unbequem für den Staat. Und dann erscheint irgendwann im römischen Recht das Recht für den Senat oder für den Kaiser, bestimmten Menschen zu Homo Sacer zu erklären. Die konnten beseitigt werden, ohne dass im Prozess ging. Weil das war sozusagen politisch nicht opportun. Das war sehr oft politischer Fall, den man keine Chance hat. Nur um zurückzukommen, das einzige Beispiel für so ein sakrales Leben ist ja selbstverständlich Osama bin Laden. Weil er war gesagt, er musste getötet werden, aber man darf kein Prozess gemacht werden. Wir haben also diese Fälle nach wie vor. Und das ist der Fall, der für Agamben insofern charakteristisch ist, weil er meint, dass Dieser Fall ist zwar Ausnahmefall im römischen Reich, aber hat sich mit der Zeit erweitert. Und zwar hat sich erweitert, da macht das der nächste Sprung. Sicherlich, da gibt es ja bestimmte Sprünge, sagen wir so, die auch an sich nicht interessant sind. Im Falle der Migration. Und dann bezieht er sich auf die Hannah Arendt-Untersuchung über Decline of the Nation State and of the Rights of Man. Er meint nämlich folgendes, dass, na gut, ich kann das darauf kommen oder nicht, auf jeden Fall, dass am Anfang der politischen Zuordnung der Menschheit in der Moderne steht Habeas Corpus Act, also die englische Regelung aus dem 17. Jahrhundert, dass der Körper des Citizen unberührt werden soll. Ja, man kann sozusagen die Unversehrtheit des Körpers ist ja gesetzlich garantiert. Und er meint, das ist der Beginn im Grunde der kodifizierten Biopolitik in Europa, weil zum ersten Mal in einem offiziellen Papier taucht auf der Begriff Corpus, ja, der Corpus von jemandem, the body, wurde auch übersetzt. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen wird der Körper als solchen geschützt. Das war nie in keinem Dokument früher in der Form, sozusagen natürlichen Form, Bezug genommen. Nun aber nimmt er Bezug auf das berühmte Buch von Kantarowicz über zwei Körper des Königs und stellt zu Recht fest, dass im englischen Recht zu dieser Zeit gemeint wurde, dass es jeder Mensch zwei Körper hat. Und zwar einen gesetzlichen Körper und einen physischen Körper. Also wieder um diese Bios und so unterscheiden. Und der König zum Beispiel hat einen physischen Körper und einen gesetzlichen Körper. Diese Unterscheidung führte so weit, dass reale Könige umgebracht worden waren im Namen ihres gesetzlichen Körpers. Zum Beispiel, da wurde festgestellt, dass ein König, der George, sozusagen verstößt gegen seinen politischen Körper durch seinen physischen Körper und seine Leidenschaft. Und dann wurde er eingesperrt und dann ist er umgebracht. Das heißt, wir haben hier mit einer gewissen Ambivalenz zu tun zwischen Bios und Zoe. Und diese Ambivalenz führt ja weiter zu Ambivalenz der ersten Verfassungen der Moderne, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, wo schon in dieser Überschrift dieser Deklaration, die ja bis jetzt gilt, in verschiedenen Vereinbarungen und so weiter und so fort, der Mensch zweimal vorkommt, als L'homme, also der Mensch, und als Citoyen, das heißt der Bürger. Es ist ja ganz klar, dass hier fortgeschrieben wird, in einer demokratischen, republikanischen Form, diese Unterscheidung zwischen Bios und so, diese Unterscheidung zwischen Mensch als Tier, als biologisches Wesen auf der einen Seite, und als politischen Körper auf der anderen Seite. Und es ist auch klar, was bedeutet das einfache Leben, wenn man diese Deklaration als Ausgangspunkt nimmt. Das ist der Mensch minus Bürger. Das heißt, wenn ich einen Menschen habe, der zwar ein Mensch ist, aber kein Bürger, dann habe ich ein einfaches Leben vor mir, also der Mensch als einfaches Leben. Und das ist sicherlich der Migrant, sagt Agamben. Und dann kommt sein politischer Teil, wo er praktisch behauptet, dass der Konzentrationslager und Konzentrationslager wurden eingeführt von Engländern im 19. Jahrhundert, um Displaced Persons aufzufangen. Also die Leute, die auf eine oder andere Weise ihre Citizenship verloren haben, die wurden in diese Camps aufgehalten, um dort aus humanitären Gründen behandelt zu werden. Das heißt, das war eine humanitäre Maßnahme. Und sie wurden dort gehalten, praktisch wie Tiere. Das heißt, sie wurden gefüttert, sie durften da schlafen, sie mussten sozusagen unter Beabsichtigung bestimmter Kommissionen dort ihre Existenz fristen. Übrigens, das ist das Gleiche, was jetzt passiert in Afghanistan. Wenn man wiederum so Zeitungen liest und so weiter, das war so ziemlicher Schock für den internationalen Islam, wo da diese Differenz plötzlich aufgetaucht ist. Das heißt, alle Afghanen wurden freigelassen und alle Nicht-Afghanen wurden in Camps aufgehalten. Im Endeffekt, wobei sie alle Mitglieder islamistischer Organisationen waren und als solche zunächst einmal gedacht haben, sie dienen der gleichen Sache. Bei der Niederlage gab es sofort eine Selektion. Und die Amerikaner haben mit der afghanischen Regierung ein Abkommen geschlossen, wo alle Afghanen abgeholt worden waren und nur Nicht-Afghanen sind in Camps geblieben. Und da sozusagen die islamische Regierung, wie die afghanische nach wie vor ist, diese Trennung, die auf der nationalen Souveränität und nicht am islamischen Recht aufgebaut ist, zugestimmt hat, zeigt schon, dass dieser Bruch zwischen Citizenship auf der einen Seite und staatsübergreifenden Bewegungen auf der anderen Seite extrem unstabil bleibt und im Grunde nicht aufhalten wird. In dieser Situation entwickelt er sozusagen die Geschichte des Camps, ja, von englischen über japanische bis zum deutschen KZ und zeigt, dass im Grunde eingeschlossen biologische Experimente, eingeschlossen humanitäre Verpflegung, eingeschlossen Exterminierung ohne gerichtliches Urteil. Es handelt sich um die Schaffung bestimmter Zonen für die Nichtbürgerliche, also nicht an die Staatssouveränität eingebundene menschliche Existenz. Und Hannah Arendt schreibt schon in diesem Decline of the Nation State, dass der Wachstum der Migration in unserer Gesellschaft notwendigerweise zur Abschaffung der Menschenrechte führt. Weil die Menschenrechte sind gebunden an bestimmte Verfassung und Souveränität. Die Menschen, die keine Bindung an Souveränität haben, haben auch keine Menschenrechte. Und diese Menschenrechte kann man auch nicht durchsetzen. Man kann ihre gute Verpflegung durchsetzen, im Sinne von Tierschutz, ja. Und man sagt, die Tiere sollen nicht schlecht behandelt werden. Aber man kann nicht durchsetzen ihre Menschenrechte. Sie sind sowieso in einer Situation von Homosaka, das heißt in einer Situation außerhalb der geltenden Gesetze und Ordnung. Und das ist nicht interessant, das wusste ich übrigens nicht, ja. Obwohl es wahrscheinlich allgemeine Tatsache ist, dass alle Juden, also deutsche Juden, bevor sie abtransportiert worden waren, die KZs, in einem offiziellen Ritual Ihnen wurde die deutsche Bürgerschaft aberkannt, dann mussten Sie das unterschreiben, dass Sie keine deutsche Bürger mehr sind. Dann wurden Sie als Menschen ohne Bürgerschaft eingetragen und erst danach transportiert. Das heißt, das deutsche juristische System hat diese Idee des Camps, ja, weil diejenigen, die keine Bürgerschaft, auch die Juden, die deutsche Bürgerschaft behalten haben, wurde nicht in Camps gestellt, sondern in Gefängnis. Das heißt, diese sozusagen Verbindung zwischen spezifischer Situation eines Camp und dem Fehlen der Citizenship, der Staatsbürgerschaft, wurde bewusst und dementsprechend wurde auch juristisch gehandelt. Am Ende steht Agamben fest, dass er mit Hannah Arendt insofern übereinstimmt, dass er meint, dass die aktuelle Zunahme der Globalisierung und Abnahme der staatlichen Souveränitäten, Abnahme der Geltung und der Bedeutung der individuellen Staatsangehörigkeit tendenziell dazu führt, dass wir alle in der Situation eines Camps, das heißt eines Verlustes der Menschenrechte, und ins einfache Leben transportiert werden. Und in der Tat, wenn auf der einen Seite, sagen wir, internationale Terrororganisationen agieren, auf der anderen Seite internationale Counter-Terrororganisationen agieren, sie alle agieren außerhalb des Geltungsgesetzes, der Geltungsordnung der einzelnen Staaten in einem innerstaatlichen Territorium. Sie befinden sich wieder in einem Lebenskampf, in einem elementaren Lebenskampf, der nicht mehr im Sinne der geltenden Gesetze, wie auch immer man diese Gesetze definiert, geregelt werden kann, sondern allein durch die, sagen wir, Instruktionen, ja? Das heißt, durch die Befehle, die letztendlich nur funktional in Bezug auf die Durchsetzung eines Ausnahmezustandes fungieren können und nicht als State Rules, nicht als gesetzliche staatliche Regulierungen im Sinne der klassischen Souveränität. Das heißt, Agamben macht eine philosophisch-ontologische Analyse und eine politische Analyse, und auf der philosophisch-ontologischen Ebene stellt sich fest, dass wir im Verlauf der Moderne der Unterschied zwischen einem verfassungsmäßig verstandenes Gesetz, also Nomos auf der einen Seite, und Naturgesetz, also Physis, verloren haben, dass wir nicht aufrechterhalten können auf der Ebene der philosophischen Reflexion, auch auf der Ebene der juristischen Praxis. Und auf der anderen Seite, auf der politischen Ebene, auch die Institution, die dazu geschaffen worden war, diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten, das heißt der nationale Staat, der nationale Staat als eine Ausnahmesituation, die sich durch die Macht durchsetzt und isoliert, auf dem Territorium dessen, dieses geltende Recht durchgesetzt werden kann, dass der nationale Staat nicht mehr diese Kraft besitzt, um zu einer gesetzmäßigen Regelung durchzusetzen, und auf diese Weise auch nicht schaffen kann, diese Unterscheidung zwischen Naturgesetz und dem Souveränitätsgesetz auf der anderen Seite. Die Unterscheidung, für die er eigentlich geschaffen worden ist, jetzt ursprünglich. Und so weder auf der Ebene der Reflexion noch auf der Ebene der realen politischen Praxis kann diese Unterscheidung mehr aufrechterhalten werden. Und diese Nichtfähigkeit diese Unterscheidung aufrechtzuerhalten, ist die Biopolitik. Also Zustand der Unfähigkeit zu den Unterscheidungen ist die Biopolitik. Und das Ebene, die Ebene, auf der das einfache Leben als solches zum Feld der politischen Aktion und der Präsentation. Damit bin ich fertig und wir diskutieren in der zweiten Hälfte.